Nach dem Training versuchte Justus, Liz zu erreichen, doch vergeblich. Sie meldete sich nicht. Er fuhr zu ihr hin, fand sie jedoch nicht vor. Doch dann machte er eine seltsame Beobachtung. Er erzählte Bob davon, als er wenig später mit ihm in der Sportredaktion der Zeitung war und zu dem Reporter Mark Hutchins ging.
Plötzlich tauchte der Wagen von Liz auf.
Ja.
Aber ich konnte ihn nicht erreichen. Und dann war Glenn da. Der Wagen hielt, Glenn stieg ein und Liz fuhr mit ihm weg.
Ohne mit dir zu reden?
Ohne mit mir zu reden.
Hier ist es. Mark Hutchins ist bei meinem Vater im Büro. Ah. Komm. Ja.
Hallo, Mr. Andrews. Hallo, Mr. Hutchins.
Hallo, da seid ihr beiden ja.
Ich bin Justus Jonas. Wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt, Mr. Hutchins.
Justus Jonas? Tut mir leid, ich kann mir einfach keine Gesichter merken. Aber ich erinnere mich. Was kann ich für euch tun?
Die beiden möchten von dir hören, was du über Doping weißt.
Da kommt ihr zwei mir gerade recht. Seit Stunden sitze ich an dieser Erfindung des Teufels. Mir ist klar, was ihr hören wollt. Doping an den Hochschulen. Ich weiß nicht, ob dort schon gedopt wird, aber ich befürchte es.
Wir auch, Mr. Hutchins.
Es gibt immer Sportler, die für ihre Karriere, für Ruhm und Geld auch ihre Gesundheit opfern.
Oder darauf hoffen, dass es schon nicht so schlimm werden wird mit den gesundheitlichen Schäden.
Oder die Trainer geben ihnen Dopingmittel, ohne es ihnen zu sagen. Und dann gibt es immer wieder Funktionäre, die buchstäblich über Leichen gehen. Wisst ihr, wie viele Tote es allein in den USA schon durch Doping gegeben hat?
Über 100.
So ist es. Die Sponsoren zahlen, damit der Sportler nachher das Trikot mit ihrem Namen durch die Stadien tragen. Oder im Fernsehen ihre Zahnpasta oder was auch immer anpreist. Sie wollen Leistung sehen, sonst nichts. Alles andere ist ihnen egal.
Wir haben einen bestimmten Verdacht.
Gut so. An der Highschool in Santa Barbara gibt es so einen Wunderknaben. Er heißt Joshua Globe.
Den kennen wir. Sein Trainer heißt Tom Descenso. Er scheint mit einem Lehrer namens Martin Field zusammenzuarbeiten.
Die Namen habe ich nie gehört. Allerdings, mein Namensgedächtnis ist miserabel.
Martin Field? Da habe ich doch etwas von unserem Polizeireporter gehört. Ja, der schöne alte Buick von Martin Field ist heute Morgen vor dem Sportstadion in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.
Justus Jonas!
Hier bin ich, Tante Mathilda. Was gibt's denn?
Nun, ihr habt es ja für richtig gehalten, euch in den letzten Tagen um meine beste Freundin nicht zu kümmern.
Das stimmt, Tante, aber wir sind da einer anderen großen Sache auf der Spur.
So? Woher weißt du denn, wie groß die Sache bei Miss Sharp ist? Hm?
Das stimmt auch, aber...
Kein Aber. Du musst dich nicht entschuldigen, junger Mann. Ich habe eure Arbeit gemacht.
Ach.
Erinnerst du dich an den Tag, nachdem ihr Miss Sharp besucht habt? Nach dem letzten Überfall?
Natürlich.
Einen Tag später habe ich sie besucht. Sieh mal, was ich hier habe.
Einen Lippenstift.
Sehr gut. Und damit bin ich herumgegangen und habe alle exotischen Pflanzen markiert, von denen ich dachte, sie könnten vielleicht beim dritten Mal die Beute dieses Verbrechers werden. Gestern Nachmittag habe ich mehrere dieser Pflanzen wiedergesehen.
Wo?
Auf dem Blumenmarkt in Los Angeles. Werdet ihr euch dieser Sache annehmen?
Worauf du dich verlassen kannst, Tante Mathilda.
Am frühen Morgen des nächsten Tages fuhren die drei Detektive zum Blumen- und Gemüsemarkt von Los Angeles, um den Stand des vermeintlichen Pflanzendiebes ausfindig zu machen. Doch sie wurden enttäuscht. Der Platz, den Tante Mathilda den Dreien beschrieben hatte, war inzwischen eine Baustelle. Die Händler, die hier gestanden hatten, hatten sich auf der gesamten Marktfläche verteilt.
Du meine Güte, wie sollen wir hier den Pflanzendieb finden?
Es sind ja hunderte von Verkaufsständen mit exotischen Pflanzen.
Was ist da los?
Hey,
Polizisten!
Was?
Jemand läuft weg.
Stehen bleiben! Bleiben Sie stehen!
Er kommt auf uns zu. Den schnapp ich mir. Peter, pass auf! Worauf du dich verlassen kannst...
Verdammt! Lass mich! Aus dem Weg, Blödmänner!
Der ist weg, Kollegen. Oh, du gefällst mir, Justus. Mir verpasst da eins in die Magengrube und du hältst kluge Reden.
Das ist auf jeden Fall weniger schmerzhaft, Kollegen. Kommt, hier richten wir nichts aus. Ja.
Die drei Fragezeichen beschlossen nun, energischer bei ihren Ermittlungen der Dopingmixer vorzugehen und sich dabei erst in zweiter Linie um den Pflanzenfall zu kümmern. Justus und Bob kehrten ins Sportstadion zurück, wo sie Peter trafen. Da der Trainer Tom Descenso sich an der Laufbahn aufhielt, beschlossen sie, in sein Büro einzudringen. Sie fanden es unverschlossen vor.
Da steht der Computer.
Justus, jetzt bist du dran. Ich gehe nach draußen und gebe euch Bescheid, wenn Gefahr droht. Aber beeilt euch! Wenn wir hier erwischt werden, dann ist der Teufel los.
Klar. Wir haben es mit Verbrechern zu tun, die wahrscheinlich sehr viel Geld mit den Dopingmitteln verdienen.
Ja, genau.
Die lassen sich das Geschäft nicht so gern versauen.
Wir sind schon mitten in der Arbeit.
Oh, der braucht aber lange, bis er endlich hochgefahren ist.
Immer mit der Ruhezweite. Wir sind soweit. Es kann losgehen. Dann wollen wir mal sehen.
Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass Descenso die ganze Geschichte in seinem Computer gespeichert hat.
Ich schon. Er betreut viele Sportler. Und wenn unser Verdacht richtig ist, verabreicht er vielen von ihnen Dopingmittel. Jeder Sportler braucht aber eine andere Dosis, eventuell auch andere Mittel. Das muss Descenso irgendwo notieren, sonst geht alles durcheinander.
Jetzt gehst du in verschiedene Dateien rein. Warum?
Weil er keine einzige Datei unter dem Stichwort Doping angelegt hat, wie du sehen kannst.
Hier, was ist das? Buchstabenkombinationen. Sagt mir nichts.
Mir auch nichts. Aber gerade deshalb könnte es interessant sein. Das drucke ich mal aus.
Hey, beeilt euch! Das Kenzo hat das Training unterbrochen. Er ist auf dem Weg hierher. Er hat es eher eilig.
Wir sind soweit. Alle Systeme aus.
Gut so. Und jetzt nicht sie weg.
Ja, los, los, schneller! Hier lang. Hinten ist ein Fenster. Wir müssen da raus, ganz schnell.
Wieder und wieder versuchte Justus mit Liz zu telefonieren oder sie zu treffen. Es gelang ihm nicht. Sie meldete sich ebenso wenig wie Glenn. Und so wurde Justus immer eifersüchtiger. Als er am Sonntag zusammen mit Bob Kelly und Elizabeth ins Stadion fuhr, wo sie Peter laufen sehen wollten, konnte er nur noch an Liz denken. Ganz allerdings hatte er ihren Fall nicht vergessen. Das zeigte sich, als sie sich ihren Plätzen im Stadion näherten.
Er ist pünktlich, ich habe es gewusst.
Wer? Von wem sprichst du, Just?
Von Mr. Hutchins, dem Sportreporter natürlich.
Sind wir mit dem verabredet?
Erraten, Bob.
Na gut, dass ich das auch mal erfahre.
Die Teilnehmer zum dritten Vorlauf der 100 Meter bitte an den Start. Der Teilnehmer Peter Shaw startet auf Bahn 3. Ah, da ist er ja. Ein bisschen Beeilung, Peter.
Hi, Mr. Hutchins.
Hallo, Jungs. Wie gehen wir vor?
Ganz einfach. Oh, Sie laufen schon. Peter. Peter ist ganz vorne, ja. Er schafft's.
Ja, hallo.
Oh, in diesem Vorlauf ist er Erster geworden. Ohne voll durchzulaufen. Im Finale ist er noch viel schneller.
Justus, wo ist unser Freund?
Da drüben, ganz nah bei der Weitsprunggrube. Der mit der blauen Schirmmütze, sehen Sie ihn?
Klar. Wozu habe ich ein Fernglas mitgebracht? Was sagtest du? Wie heißt der Mann?
Tom Descenso.
Den habe ich vor 7 oder 8 Jahren das letzte Mal gesehen. Aber damals nannte er sich nicht Descenso.
Sondern?
Tim. Tim Potter. Kein Zweifel. Schon damals war er Leichtathletiktrainer von einem der großen Clubs an der Ostküste. Boston, glaube ich.
Und? Was war er für ein Mensch?
Sympathisch. Raue Schale, weicher Kern. Aber schon damals gab es Dopinggerüchte. Bewiesen wurde nichts.
Endlich.
Wieso endlich? Was ist los, Bob?
Endlich weiß ich, wo ich den Herrn im schwarzen Anzug schon mal gesehen habe. Er steht dort drüben. Der mit der Brille.
Der?
In dem Restaurant. In dem Restaurant, in dem Tom Descanso und Martin Field sich getroffen haben. Er saß mit am Tisch.
Bist du sicher?
Absolut.
Dann darf ich vorstellen? Das ist Dr. Jeremias Landman, der Direktor der Highschool.
Ach.
Ich geh mal zu ihm hin.
Was willst du von ihm, Justus?
Du kannst ja mitkommen. Wir sind gleich wieder zurück, Mr. Hutchins.
Lasst euch ruhig Zeit.
Was willst du denn von Mr. Landman?
Abwarten, Bob. Hallo, Dr. Landman. Joshua läuft wirklich gut. Und er hat einen fabelhaften Trainer.
Ja, so einen wie Mr. Descanso kann man nur jeder Schule wünschen. Allerdings haben wir ihn bei uns in Santa Barbara.
Schade. Andere hätten vielleicht auch gerne einen Tim Potter.
Wie bitte?
Sieger des vierten Vorlaufs über 100 Meter, Joshua Klob. Zeit 10,5.
Ich habe hier eine Aufstellung, Dr. Landman. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich begriffen habe. Aber nun habe ich das Resultat. Jemand hat sich viel Mühe gemacht, die Aufstellung der Dopingmittel zu verschlüsseln. Aber ich habe den Schlüssel geknackt.
Ja?
Hier steht es. Es ist eine Aufstellung von verbotenen Mitteln, die ich dem Computer entnommen habe.
Ich weiß nicht, wovon du redest. Verschwinde.
Wie Sie wollen. Komm, Bob.
Er beißt nicht an, Just.
Hallo, Just!
Liz!
Hallo, Justus.
Wo warst du die ganze Zeit? Ich hab dich gesucht.
Ein bisschen warten musst du noch, dann erfährst du alles.
Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen ein besonderes Ereignis anzukündigen. In dieser Minute sollte eigentlich der Start zum ersten Vorlauf der 4x100-Meter-Staffel stattfinden. Ich werde dieses Rennen jedoch nicht ansagen. Ein anderer übernimmt das Mikrofon.
Das ist doch nicht zu fassen. Doping, das kann doch nur ein Irrtum sein.
Was hat das zu bedeuten?
Meine Damen und Herren, liebe Sportfreunde. Mein Name ist Glenn Miles. Ich muss euch eine Geschichte erzählen, eine hässliche Geschichte. Vielen von euch wird es verdammt schwerfallen, mir zu glauben. Aber die Geschichte ist wahr. Sie handelt von chemischen Substanzen, mit denen man Muskeln züchten kann.
Das ist dir nicht zu glauben.
Mit solchen Muskeln kann man schneller laufen und höher und weiter springen als andere. Man kann damit leichte Rekorde erzielen
Glenn
und Meisterschaften
Miles.
Gewinnen.
Ganz stark.
Und berühmt werden.
Das hätte ich
man
dir
kann
nicht
damit
zugetraut.
Sehr viel Geld
deshalb
verdienen.
Warst du also verschwunden, Liz. Mhm.
Und ja, man kann sich damit krank machen.
Das war nicht leicht für mich.
Es gibt sogar Athleten, die daran sterben, früher oder später. Und das alles im Namen des Sports. Bis vor wenigen Tagen habe ich geglaubt, das alles spielt sich weit weg von uns ab.
Endlich mal einer der Motor.
Aber das war ein Irrtum. Doping gibt es auch schon bei uns Schülern. Ich weiß, wovon ich rede. Denn ich bin selbst gedopt worden. Mein Name ist Glenn Miles und ich komme aus Santa Barbara. Ich kenne den Namen des Trainers, der Schülern solche Mittel gibt. In manchen Fällen wissen diese Schüler gar nicht, was sie da schlucken. Ich zum Beispiel habe es nicht gewusst. Jetzt weiß ich es. Und deshalb trete ich hier heute nicht an. Ich laufe nicht gegen andere, die sauber sind. Und ich fordere all diejenigen auf, ihre Meldung zurückzuziehen, die wissen oder ahnen, dass sie nicht sauber sind. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt.
Bravo, Glenn! Das hast du toll gemacht!
Ja! Glückwunsch, Liz!
Wunderbar!
Dr. Lentman will sich verdrücken. Los, hin zu ihm!
Ich komme mit.
Ich auch!
Was sagen Sie jetzt, Dr. Lentman? Sie haben Tom Descanso erpresst, nicht wahr? Sie wussten, was er als Tim Potter getan hat. Und da haben Sie ihm einen Job gegeben und ihm Bedingungen gestellt. Er musste dopen.
Was?
Ich vermute, Joshua Globe hat viele Vorverträge mit Sponsoren, die ihm viel Geld einbringen, wenn er die Schule verlässt. Wie viel verdienen Sie daran, Dr. Landman?
Ich? Verdienen? Ha. Mich interessiert nur Leistung. Leistung! Leistung, Leistung, Leistung!
Um Leistung zu erzielen, dopen Sie Schüler. Egal, ob deren Gesundheit dabei draufgeht oder nicht. Hauptsache, Sie erzielen eine Leistung für die Highschool. Für Ihre Highschool.
Da ist Mr. Field.
Der gehört auch dazu.
Nein, Justus. Hier irrst du ganz gewaltig.
Was?
Martin Field hat uns geholfen. Er hilft Glenn dabei, seinen Körper zu entgiften.
Justus, Bob, Mr. Hutchins, Liz und Mr. Field umringten den Direktor der Schule. Doch mit Mr. Landman war nicht zu reden. Im Namen des Erfolgs hielt er alle Mittel für gerechtfertigt.
Sie begreifen gar nichts. Gar nichts. In unserer Zeit lassen sich Erfolge eben nur so erzielen.
Und dabei nehmen sie auch in Kauf, dass die Sportler für ihr ganzes Leben geschädigt werden. Hauptsache ist, dass die Highschool sich mit möglichst vielen Siegern schmücken kann.
Versuchen Sie nicht, mit ihm zu diskutieren, Mr. Field. Er wird doch nicht begreifen. Fragen Sie ihn lieber, wer Ihren Buick angesteckt hat.
Damit habe ich nichts zu tun. Was kann ich dafür, wenn dieser Dummkopf, dieser Bannister durchdreht? Auf eigene Faust hat er gehandelt, jawohl. Bisschen aufpassen sollte er auf Sie, Field. Jawohl, weil Sie Tim und mir nachspioniert haben. Ach, es hat ja doch keinen Zweck.
Dr. Landman, nicht weglaufen. Hübsch hier bleiben. Sie sind am Ende. Es ist aus. Sie gehen von hier aus direkt in die Gefängniszelle. Kommen Sie freiwillig mit oder sollen wir Sie durch das Stadion schleifen?
Dr. Landman leistete keinen Widerstand. Er ließ sich auf den Parkplatz führen, wo Peter mit dem Trainer Tom Descanso stand. Er hinderte den Trainer daran, mit einem Auto wegzufahren.
Bleiben Sie, Mr. Descanso. Das Spiel ist aus.
Gut gemacht, Peter. Genau das wollte ich Tim Potter auch sagen. Mit seiner Trainerlaufbahn ist es vorbei. Die Presse wird herausfinden, wen Glenn gemeint hat. Und dann wird sich die Justiz mit Ihnen befassen, Mr. Potter. Wegen Körperverletzung.
Ich weiß. Aber ich habe das alles nicht freiwillig getan. Dr. Landman hat mich dazu gezwungen.
Mit den alten Geschichten aus Boston?
Ja, er weiß genau Bescheid. Aber es sind nur wenige Schüler gedopt worden. Joshua Globe wollte es so. Die anderen haben nichts davon gewusst.
Joshua wollte vermutlich ebenso werden wie sein berühmter Bruder.
Richtig.
Sie haben ihn und Glenn Miles und die anderen mit diesem giftigen Zeug vollgestopft.
Ja, weil Dr. Landman es so wollte. Rekorde mussten her.
Bob, wir wissen genug. Sei so nett und rufe die Polizei an. Sie sollen kommen und diese Herren abholen. Bin schon unterwegs!
Und während wir warten, möchte ich Ihnen noch einmal besonders danken, Mr. Field. Sie haben uns toll geholfen. Ohne Sie hätte Glenn es nicht geschafft.
Und ohne dich wäre er nicht auf die Idee gekommen, die ganze Geschichte über die Stadionlautsprecher auffliegen zu lassen.
Nein, wohl nicht.
Als Schauspielerin wusstest du natürlich, wie man eine große Wirkung erzielt. Mein Glückwunsch.
Und du bist gar nicht eifersüchtig?
Doch, ein bisschen.
Dann ist es ja gut.
Hört schon auf.
In den folgenden Tagen bemühten sich die drei Detektive vergeblich, im Pflanzenfall weiterzukommen. Sie waren schon dicht davor, den Fall aufzugeben, als sie an einem frühen Morgen den jungen Mann entdeckten, der auf dem Blumenmarkt vor den Polizisten geflüchtet war. Sie folgten ihm.
Seht euch das an! Er ist über die Mauer geklettert.
In den Garten von Tante Mathildas Freundin.
Ja, das ist der Pflanzendieb. Nun ist alles klar. Wir brauchen nur noch zu warten, bis er zurückkommt.
Auf mich macht er eigentlich einen ganz sympathischen Eindruck.
Ah, das täuscht. Er ist ein mieser Dieb.
Die drei Fragezeichen mussten einige Minuten warten. Dann erschien der junge Mann wieder über der Mauer. Er hatte zwei Plastiksäcke voller Pflanzen dabei. Als er von der Mauer stieg und auf der Straße stand, packten die drei Detektive zu.
Halt! Stehen geblieben!
Ja.
Dieses Mal entkommst du uns nicht.
Wenn ich auch noch eingreifen darf.
Hört auf! Hört auf, es reicht! Ich ergebe mich.
Mieser Pflanzendieb! Eine arme alte Frau zu beklauen, die ganz in der Liebe für ihre Pflanzen aufgeht!
Alt ist sie. Das stimmt. Und für ihre Pflanzen tut sie alles. Das stimmt auch. Aber sonst stimmt gar nichts.
Dann kennst du die Dame.
Und ob ich die Xantippe kenne. Es ist meine Tante.
Was? Du beklaust deine eigene Tante?
Was bleibt mir denn übrig? Diese menschenfeindliche alte Frau weigert sich, mich zu unterstützen, obwohl sie es dem Testament nach müsste, das mein verstorbener Onkel hinterlassen hat.
Warum sollte sie dich unterstützen? Du bist jung und kräftig. Du kannst für dich selber sorgen.
Das sagt sie auch. Aber das stimmt nicht. Ich will studieren. Ich will weiterkommen, aber ich kann es nicht, weil sie mir nicht gibt, was mir zusteht.
Was nun folgte, war die Geschichte einer Pflanzennärrin, die steinreich war und dennoch nicht daran dachte, in Not geratenen Verwandten auch nur mit einem kleinen Teil ihres Vermögens zu helfen. Die Geschichte von Stan, seinem Bruder und ihrer Mutter, der Schwester von Miss Sharps. verstorbenem Mann.
Und die Pflanzen hast du dann auf dem Blumenmarkt verkauft?
Ja, habe ich. Aber viel verdient habe ich dabei nicht. Jedes Mal, wenn Polizisten in meiner Nähe auftauchen, befiel mich die Panik, weil ich dachte, dass sie mich erwischt hätten und ich bin geflohen.
Stan, du hast keine andere Wahl. Du musst vor Gericht gehen und dir dein Recht erstreiten.
Aber das wollte ich Tante Eleanor nicht antun.
Was ist das schon? Was hast du da zu erwarten? Ein kleines bisschen Ärger. Deine Tante Eleanor wird ein bisschen keifen, aber dann wird sie dir das Geld geben, das dir zusteht.
Wem steht dir Geld zu?
Tante Eleanor!
Du hast dich wieder an meinen Pflanzen vergriffen.
Sie wussten doch, dass Stan etwas unternehmen wollte, um sie zum Einlenken zu bewegen, weil er einfach keinen Ausweg mehr sah. Er hat ihm doch eine ganze Menge Briefe geschrieben.
Die Bettelbriefe eines Unverschämten, eines Menschen ohne Selbstachtung.
In denen er angedeutet hat, dass er versuchen würde, sie da zu treffen, wo es ihnen am meisten wehtut. Bei ihrem Grünzeug.
Grünzeug? Oh, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass er so weit gehen würde, sich an meinen unschuldigen Pflanzen zu vergreifen.
Jedenfalls ist uns jetzt klar, warum sie nicht wollten, dass die Polizei eingeschaltet wird. Aber wenn Sie das nächste Mal ein Familienproblem haben, dann lassen Sie bitte auch Privatdetektive aus dem Spiel. Auch wir haben Aufträge genug.
Es war nicht meine Idee, junger Mann. Ihre Tante, ja, ja diese alte, sie hat darauf bestanden, Sie und Ihre Freunde müssten die Sache aufklären. Sie hat wie alle Menschen ihre Nase in Dinge gesteckt, die sie überhaupt nichts angehen.
Es ging noch eine Weile höchst unerfreulich so weiter. Die drei Detektive standen da und waren nur froh, dass Tante Mathilda die harten Worte ihrer besten Freundin nicht hören konnte. Tja, echte Freunde sind eben unbezahlbar. Die drei Fragezeichen.